Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation aus Wuppertal. Wir schreiben den 18. Dezember im Jahr des Herrn 2024 oder nach dem jüdischen Kalender den 17. Kislev im Jahr 5785 seit Erschaffung der Welt. Heute geht es ein paar Tage vor Weihnachten um den Jesusknaben, das Christkind, den Weihnachtsmann und eine notwendige weihnachtliche Differenzierung. Wir werden uns also heute auf das Weihnachtsfest vorbereiten, indem wir mal ein wenig das adventlich-weihnachtliche Inventar anschauen. Wenn Sie direkt am 18. Dezember, so gegen 19 Uhr, live dabei sind, können Sie sich direkt hier ins Webinar schalten unter www.kck42.de/webinar. Vielleicht schauen Sie mir aber auch live bei Facebook zu. Wenn Sie hier direkt im Webinar sind, können Sie die Handhebefunktion benutzen, sich zu Wort melden und könnten dann hier direkt mitdiskutieren. Bei Facebook können Sie die Kommentarfunktion nutzen. Ich versuche, das ein wenig im Blick zu behalten. Ansonsten würde ich nach der Live-Sendung die Kommentare beantworten. Und da sind wir schon beim Thema, denn Sie können die Glaubensinformation auch als Aufzeichnung anschauen. Wir veröffentlichen die Mitschnitte im Nachhinein bei YouTube, in unserem YouTube-Channel Cut City Kirche Video. Da gibt es eine Playlist zur Glaubensinformation und die finden Sie auch, wenn Sie hier diesen QR-Code einscannen, dann kommen Sie direkt in diese Playlist hinein. Möglicherweise hören Sie sich aber auch die Aufzeichnung an als Podcast unter podcast.pr-werner-kleine.de. Können Sie die Podcasts anhören, herunterladen oder den RSS-Feed kopieren in einen Podcatcher Ihrer Wahl. Dort können Sie auch die Glaubensinformationen als solches suchen und würden dann nach der Veröffentlichung jeweils die aktuelle Folge eingespielt bekommen, sofern Sie die Glaubensinformation als solche dort auch abonniert haben. Und dann könnten Sie dort entsprechend die, jetzt flimmert es hier ein bisschen so, könnten Sie entsprechend die Glaubensinformation direkt aktuell jeweils sich anhören. Wenn Sie Fragen zu dieser Folge haben, Themenanregungen oder Feedback zu unseren Sendungen, dann nutzen Sie bitte die E-Mail-Adresse info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Diese Mail kommt dann direkt zu mir. Ich verspreche, jede Mail zu beantworten. Wiederhole aber nochmal meinen kleinen Hinweis von der letzten Glaubensinformation vor 2 Wochen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass mir Mails geschickt worden sind, die ich nicht beantwortet habe. Ich habe nachgeforscht. Bei mir sind die nicht angekommen. Offenkundig hat es da mal ein technisches Problem gegeben. Wenn es also da zu Problemen kommen sollte und ich partout nicht antworte, dann schicken Sie mir die Mail entweder noch einmal oder nutzen Sie alternativ meine private Mailadresse, die lautet wernerkleine@web.de. wernerkleine@web.de, auch dann kommt die Mail zu mir, denn keine Mail soll unbeantwortet bleiben. Ich wähle da also nicht aus. Ich verspreche wirklich, jede Mail zu beantworten. In der Tat kann es sich manchmal verzögern, wenn das Mailaufkommen etwas höher ist. Aber das soll ja nicht der Normalfall sein. Also wenn Sie überhaupt keine Antwort kommen oder sehr, sehr lange gewartet haben, dann dürfen Sie mich gerne erinnern oder einen neuen Versuch starten. Da soll sich niemand grämen. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie hier zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Weihnachten steht vor der Tür und Weihnachten ist zumindest hier für Westeuropäer oder überhaupt für westlateinisch geprägte Menschen vielleicht das Fest im Kirchenjahr, das mit den größten Emotionen verbunden ist. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass rein historisch gesehen im Winterhalbjahr in der dunklen Jahreszeit in früheren Zeiten nicht so viel zu tun war. Da ging sehr viel Liebe in die Gestaltung des Weihnachtsfestes und wir haben sehr viel Brauchtum über die Jahrzehnte und Jahrhunderte entwickelt, die mit Weihnachten und das mit Weihnachten verbunden ist. Das führt dazu, dass so emotional dieses Fest im Jahr vielleicht das wichtigste Fest ist, auf das man hinlebt. Wenn man alleine auch die Werbung sieht in den im Fernsehen oder dass schon im September, Oktober teilweise die Geschäfte auf das Weihnachtsgeschäft umstellen, dann merkt man, da passiert etwas, wo man drauf hinlebt. Theologisch ist es nicht das höchste Fest. Theologisch ist das höchste Fest natürlich Ostern, Pascha, Kreuzestod und Auferstehung, Kern und Basis des christlichen Glaubens. Und es mag verwundern, dass man Weihnachten ursprünglich in der Kirche gar nicht gefeiert hat. Das Weihnachtsfest kommt überhaupt erst auf, so ab dem 4. Jahrhundert, und hängt mit der konstantinischen Wende zusammen. Man schreibt es dem Kaiser Konstantin zu, dass er ein Fest, das kurz vor der Übernahme seines Kaiseramtes in Rom überhaupt erst eingeführt wurde, christianisiert habe. Da gab es das Fest des Sol Invictus, ein klassisches Sonnenwendfest, denn Weihnachten, das Datum, wo wir heute Weihnachten feiern, ist ja kurz nach der Wintersonnenwende. Und man merkte, die Tage wurden wieder länger, der Sonnengott ist unbesiegbar und Kaiser Konstantin sah in Christus die Sonne unseres Heils und er übernahm dieses gerade, mehr oder weniger gerade erst eingeführte Fest des Sol Invictus, des unbesiegbaren Sonnengottes, und überformte es als Weihnachtsfest, als Fest der Geburt Jesu Christi, das Fest der Geburt des menschgewordenen Gottes, der eben die Sonne unseres Heiles ist. Da kommt auch dieses Datum der 25.12. her, im Unterschied zu Ostern, wo wir das Datum wenigstens historisch einordnen können, weil sich der Kreuzestod ja nun halt im Umfeld eines Pessachfestes an einem Freitag ereignet hatte, wissen wir nicht, wann Jesus geboren worden ist. Rein statistisch könnte man sagen, die Chance, dass das historische Datum tatsächlich der 25. Dezember sei, besteht 1 zu 365. Es gibt einige Indizien, dass tatsächlich die Geburt sich eher im Winterhalbjahr ereignet hat, aber das ist alles doch eher spekulativ. Dieses Datum 25.12., das ja auch im Unterschied zum Osterdatum, das ja so durchs Jahr changiert, fix steht, ist eine willkürliche Setzung durch Kaiser Konstantin, die sich dann so tradiert hat. Dass man Weihnachten nicht feierte, hängt zum einen damit zusammen, dass es theologisch gerade nicht das höchste Fest des Jahres ist. Auch in der Heiligen Schrift im Neuen Testament rankt sich alles um Kreuzestod und Auferstehung. Und wenn wir da mal so einen kurzen Überblick am Anfang machen, wo Weihnachten überhaupt in der Bibel auftaucht, dann kommt man natürlich auf das Matthäusevangelium, der Traum des Josef mit der Geburt, den Sterndeutern und so weiter und so weiter. Man kommt natürlich auf das Lukasevangelium, die Weihnachtsgeschichte mit dem Kaiser Augustus und dem Statthalter Quirinius. Gestern Abend, von heute aktuell aus gesehen, gestern Abend habe ich ja mit Till Markensteiner in unserer Reihe De Verbum direkt über die lukanische Weihnachtsgeschichte diskutiert und wir haben sie nacherzählt, wie wir es in unserem neuen Projekt, dem Podcast Die Schrifterzähler, wo wir biblische Geschichten neu erzählen, eingeführt haben. Wenn Sie also da Interesse daran haben, dann gucken Sie sich mal die Aufzeichnung an, die wir da in wenigen Tagen sicherlich auch veröffentlicht werden. Das sind die Evangelien. Aber es gibt noch ein paar andere weihnachtliche Bibelstellen, die auf den ersten Blick nicht so auffallen, die auch deutlich machen, dass Weihnachten nicht der zentrale Aspekt ist, aber doch schon in neutestamentlicher Zeit nicht so ganz ungewöhnlich. Ein Hauptgewehrsmann ist natürlich, wie so oft, der älteste neutestamentliche Schriftsteller, der Völkerapostel Paulus. Der schreibt nämlich im Galaterbrief im Kapitel 4, Vers 4 folgenden Satz: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Hier haben wir also einen Satz, der dem Apostel Paulus zuzuschreiben ist und von dem wir dem wir eben entnehmen können, er ist sich durchaus der Geburt des Gottessohnes bewusst gewesen, aber er ist eben hier doch sehr vorsichtig. Er beschreibt, der wurde geboren von einer Frau. Er nennt noch nicht einmal den Namen der Frau. Es reicht ihm im Prinzip festzustellen, ja klar, wenn Jesus Mensch war, wenn in Jesus Gott gegenwärtig war, dann ist natürlich dieser Mensch geboren worden und zwar von einer Frau. Der sagt er dazu nicht. Eine zweite Bibelstelle, die wir hier auch schon häufiger hatten, die ist dann sehr symbolisch zu verstehen. Da sind wir im Johannesevangelium und zwar im ersten Kapitel, der Vers 14. Da sind wir noch im Johannesprolog. Da wird dann geschrieben, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Und das Wort ist Fleisch geworden. Das heißt, der göttliche Logos hat sich materialisiert. Wir haben ja eine eigene Folge zum Johannesprolog hier schon gehabt. Und da ging es ja darum, dass wir hier genau dieses griechische Wort Sarx finden, also eine sehr materialistische Ausdrucksweise, streng genommen aber durchaus eine weihnachtliche Aussage, weil es ja hier um die Inkarnation, die Fleischwerdung Gottes geht, des göttlichen Logos geht. Und dieser Logos ist nicht einfach nur mal erschienen, sondern er hat unter uns gewohnt. Da steht im Griechischen ein Text, das wortwörtlich übersetzt, er hat unter uns gezeltet. Also es ist durchaus auch ein mobiles Element da verbunden gewesen. Dann haben wir wiederum bei Paulus einen berühmten Hymnus, den Philipperhymnus. Den finden wir im zweiten Kapitel des Philipperbriefes. Und auch dieser Hymnus hat eine, ja, weihnachtliche Komponente. Das heißt es ja, Paulus schreibt ab Vers 5, seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Was ist an diesem Text so bemerkenswert und interessant? Erstmal natürlich ein frühchristlicher Hymnus. Wir ahnen also, dass auch in der frühchristlichen Liturgie schon gesungen wurde. Er ist sehr kunstvoll gedichtet. Es ist ein Abstieg, das ist quasi die weihnachtliche Botschaft. Christus, Jesus, hält nicht an seiner Gottheit, wortwörtlich übersetzt, wie an einem Raub fest, sondern er lässt die Gottheit los und wird ein Mensch, sein Leben war das eines Menschen und er geht den Weg eines Menschen bis zum tiefsten Punkt, dem Kreuzestod, und darum wird er wieder zu Gott erhöht. In diesem Text steckt also nicht nur eine weihnachtliche Botschaft drin, nämlich der Hinabstieg der Gottheit in die menschliche Existenz hinein, das ist die klassisch weihnachtliche Botschaft. Da steht aber noch etwas, auf den ersten Blick ist das gar nicht so deutlich, denn der Text wird gerahmt, und zwar chiastisch. Also ein Chiasmus ist ja, wenn man so eine Wortfolge hat, A, B, B, A. Und wenn man die untereinander schreibt, dann entsteht so der griechische Buchstabe Chi, also über Kreuz. Und dann gerät natürlich ein Wort in die Mittelstellung oder eine Aussage in die Mittelstellung. Hier direkt am Anfang, ich blende Ihnen den Text noch einmal ein, damit Sie das mitvollziehen können. Einen kleinen Moment, da haben wir es. Direkt am Anfang in Vers 5 ist von Christus Jesus die Rede. Am Ende wird der Name Jesus Christus verehrt. In der Mitte steht also Jesus. Das ist der Name des menschgewordenen Gottes, Jesus. Christus ist ein Ehrentitel. Er ist der Gesalbte. Und dann fällt noch etwas auf, dass man nämlich im Himmel, auf der Erde und unter der Erde alle ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Warum reite ich darauf so herum? Sie werden es im Verlauf der Glaubensinformation heute Abend noch sehen. Denn dieses Kind, das dort geboren wird, der Name des menschgewordenen Gottes auf Erden ist Jesus. So heißt es ja auch im Matthäusevangelium. Und jetzt schauen wir ganz kurz, ohne es näher zu betrachten, das Weihnachtsevangelium nach Matthäus an. Da wird von der Geburt Jesu berichtet. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Wir sind im Matthäusevangelium, Kapitel 1, ab Vers 18. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Anderer Name. Er sollte eigentlich Jesus heißen, aber hier wird auf eine prophetische Verheißung aus Jesaja angespielt. Da geht es um den Namen Immanuel. Das heißt, übersetzt Gott mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Er kannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. In ähnlicher Weise heißt es im Lukas-Evangelium, da schauen wir auch in das weihnachtliche Evangelium ran, aber hier ist jetzt nur ein Vers für uns relevant, nämlich die Szene in Bethlehem, die Geburt, die Verkündigung an die Hirten. Und das geht dann hinüber in, als 8 Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen war. Das ist im Kapitel 2 des Lukas-Evangeliums, der Vers 21. Und wenn wir mal auf die Verkündigungsszene, auf die hier angespielt wird, schauen, da sind wir im ersten Kapitel, im Vers 31. Da heißt es in der Tat: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Das Kind in der Krippe, das Kind, das geboren wird, heißt Jesus. Christus ist eine Zuschreibung, die nachösterlich passiert. Das macht ja gerade dieser Philipperhymnus deutlich. Der Name Jesu wird verehrt. Und aufgrund von Kreuzestod und Auferstehung erkennt man in ihm den Christus, den Messias, den Gesalbten Gottes. Christus ist kein Name, sondern ein Titulus. Wenn wir also davon reden würden, wer ist in Bethlehem geboren worden, muss man sagen, Jesus. Da liegt das Jesuskind in der Krippe. Wie gesagt, warum reite ich da so rauf herum? Weil es um den Jesusknaben geht. Und wenn wir gleich so auf das adventliche Personal, das sich so im Laufe der Traditionsgeschichte herausgebildet hat, ist das eine ganz, ganz wichtige Feststellung, die in der neueren Vergangenheit, der jüngeren Vergangenheit, nicht selten zu Missverständnissen geführt hat. Wenn wir nochmal einen Schritt weitergehen und so auf die weihnachtlichen Bildwelten schauen, die wir gerade in der prophetischen Literatur haben, die in der Adventszeit ja oft verkündet wird, dann können wir feststellen, sowohl was das Neue als auch was das Alte Testament angeht, dass mit Weihnachten primär 2 Bildwelten verbunden sind. Die eine Bildwelt ist die der blühenden Wüste, also etwas, was tot ist oder was eine Region des Todes ausmacht, die fängt an zu blühen. Und das ist natürlich ein Topos, der durchaus auch verständlich ist. Gott kommt zur Welt, um die Welt neu zu beleben, ist ja geradezu eine österliche Metapher drin. Der Tod wird überwunden und trägt neue Blüten. Die zweite Bildwelt, die wir mit Weihnachten verbunden haben, ist Licht in der Dunkelheit. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht und so weiter. Und jetzt raten Sie mal, was in der nördlichen Hemisphäre, wo wir um Weihnachten herum ja immer Winter haben und die Tage kurz sind, welche Bildwelt hier besonders aktuell ist. Natürlich das Bildfeld Licht in der Dunkelheit. Bei uns gibt es so wenig Wüste, zumindest bisher. Wer weiß, was der Klimawandel noch so mit sich bringt. Aber natürlich ist hier die Bildwelt Licht in der Dunkelheit das Thema, das prägend ist. Weshalb, wenn Sie ja hier, wie gesagt, wir sind im Dezember 2024, und wenn ich hier durch Frohwinkel fahre, der Stadtteil, in dem ich wohne, ist in anderen Stadtteilen natürlich ähnlich, dann sieht man natürlich, viele Fenster sind geschmückt mit Lichtern. Hier in der Nachbarschaft gibt es sogar ein Haus, einen Garten, der glitzert und glatzert in allen sämtlichen Farben, Lichtspiele überall. Es scheint fast ein Ausweis des Christlichen zu sein, dass man Lichterketten ans Haus hängen muss. Es ist also durchaus etwas, was dem Empfinden der Menschen nahe kommt, dieses Thema Licht in der Dunkelheit. Und ja, das Weihnachtsfest ist ja nicht ohne Grund auf das Sol Invictus festgelegt worden. Da haben sie ja genau diese Komponente auch. Der unbesiegbare Sonnengott Christus, die Sonne unseres Heils, trägt das Licht in die Dunkelheit hinein und erhält die Dunkelheit. Wie kommt es jetzt aber, dass wir doch auch eine Reihe von Überformungen haben, die weit über das Biblische hinausgehen? Denn schon seit dem Mittelalter, spätestens seit dem Mittelalter, finden wir doch eine ganze Reihe von Gegenständen, auch von Inventar, die bei uns mit dem Advents- und dem Weihnachtsfest verbunden sind, die eine Art, ja, man möchte fast sagen, urchristlichen Charakter haben, der bei näherer Betrachtung dem aber nicht standhält. Fangen wir mal mit dem vermeintlich biblischen Inventar an. An den Krippen stehen Ochs und Esel. Die kommen aber in der biblischen Geschichte gar nicht vor. Sie kommen in einem Apokryphentext vor. Pseudo-Matthäus schreibt von Ochs und Esel und der greift ein Prophetenwort auf, dass nämlich Ochs und Esel ihren Herrn kennen. Dadurch kommen die sekundär an unsere Krippe, sind aber streng genommen gar nicht biblisch. Sie sind später mal an die Krippe hinzugestellt worden. Das nächste, viele von Ihnen, meine Wenigkeit eingeschlossen, haben vielleicht schon einen Tannenbaum gekauft, den wir aufstellen. Tannenbäume, überhaupt Bäume, kommen in der biblischen Erzählung nicht vor. Die kommen ursprünglich aus einem heidnischen Brauch, in der dunklen Jahreszeit grüne Zweige an die Türpfosten zu hängen, als Zeichen der Hoffnung, dass der Winter bald vorbei ist. Damit sollten die bösen Geister vertrieben werden. Heute stellen wir die grünen Zweige in Baumform oder von mir aus auch als Zweige in einer Vase, schmücken die, und das bedarf jetzt schon der Deutung, dass man dann da Kugeln dran hängt, soll an den Baum der Erkenntnis erinnern im Paradies, denn Jesus richtet ja jetzt quasi das Heil auf, sodass das Paradies für uns neu aufgeschlossen wird. Mag sein, ist aber eine sekundäre Deutung. Der Tannenbaum bleibt in seiner Herkunft schlicht und ergreifend keltischen, heidnischen Ursprungs, wenn man es ganz genau betrachtet. Es sei denn, man geht auf jene berühmte Erzählung ebenfalls aus dem Pseudo-Matthäus-Evangelium aus dem 6. Jahrhundert zurück, wo berichtet wird, dass Maria und Josef auf dem Weg nach Bethlehem mit der Situation konfrontiert werden, dass Maria Hunger hat und ihren Gefährten Josef bittet, doch von den Datteln einer nahegelegenen Palme zu holen, damit sie ihren Hunger stillen kann. Der Josef, der daraufhin sehr wütend wird und sagt, der Vater des Kindes möge ihr doch bitte die Datteln holen, woraufhin die Dattelpalme sich zur Erde neigt. Auf vielen Krippenbildern sehen Sie im Hintergrund einen krummen Baum stehen. Das ist diese Dattelpalme aus Pseudo-Matthäus, ein apokrypher Text, der nicht biblisch begründet ist. Übrigens ein Text, den wir auch im Koran finden. Da ist diese Dattelpalmen-Legende ähnlich aufgezeichnet. Sie merken also spätestens hier, unser Weihnachtsfest, wie wir es feiern, auch der Adventskranz, der Kreis, das Kreissymbol, natürlich hat das was mit Gott zu tun, aber da spielen eine ganze Reihe vorchristlicher, nebenchristlicher Aspekte eine Rolle, die wir, ähnlich wie Kaiser Konstantin es mit dem Sol Invictus-Fest gemacht hat, christianisiert haben. Warum erzähle ich das? Sie werden kaum jemanden finden, auch unter sehr, 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 sehr praktizierenden Katholikinnen und Katholiken, die sich gegen den Tannenbaum wehren würde, weil der heidnischen Ursprungs sei. Merkwürdigerweise kommt es aber nachgerade zu Glaubenskämpfen, wenn von einem Weihnachtsmann die Rede ist. Und dann wird er in Konkurrenz zum Nikolaus gebracht und was weiß ich was. Und darüber will ich mit Ihnen ein wenig nachdenken, warum das nicht nur völlig unsinnig ist, sondern gerade für Kinder vielleicht sogar eine religionspädagogische Notwendigkeit ist und warum dieser ganze Kampf eigentlich völlig hirnrissig ist. In unseren Breiten hat sich das Bonifatiuswerk da verdient gemacht, dicke Anführungsstriche, die vor etwa 15 Jahren mal die weihnachtsmannfreie Zone eingeführt haben und bis heute den richtig echten Nikolaus als Schokoladen-Nikolaus verkaufen. Da werde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil die letzte Glaubensinformation ja um den Nikolaus gekreist ist und ich da schon gemacht habe, der Nikolaus war Bischof, ja, aber kein römisch-katholischer Bischof mit Mitra und rotem Mandel, sondern ein lykischer Bischof mit einer phrygischen Mütze, der der Mütze des Weihnachtsmanns ähnlicher sieht, als es dem Bonifatiuswerk lieb sein kann. Wie gesagt, wenn Sie da Spaß dran haben, schauen Sie sich nochmal die Nikolaus-Folge, also die letzte Folge der Glaubensinformation hier an. Wir haben also den Nikolaus, der ja am 6.12. beziehungsweise in der Nacht auf den 6.12. ursprünglich kam und traditionell der Geschenkebringer war, weil er sich aus seiner Legendarik entsprechend her entwickelt hat. Mit Martin Luther wurde der Nikolaus aber problematisch, zumindest im protestantisch geprägten Bereich, denn Martin Luther wendete sich ja gegen die Heiligenverehrung oder gegen eine überbordende Heiligenverehrung und da stand ihm ein Heiliger wie der Nikolaus gerade auch als Geschenkebringer im Weg. Ja, es gibt protestantische Gegenden, die sehen das entspannt. Wenn ich so nach Norddeutschland fahre, dann finde ich da doch noch die ein oder andere Nikolaikirche. Norddeutschland nicht untypisch, weil der heilige Nikolaus natürlich auch Schutzpatron der Seefahrer war. Und selbst protestantische Seefahrer waren vielleicht doch etwas auf Nummer sicher, wenn da so ein Heiliger seine Hand drüber halten konnte. Aber generell hatte Martin Luther etwas gegen den heiligen Nikolaus als Geschenkebringer, weswegen er eine Alternative benötigte. Die fand er auch im Verkündigungsengel der Weihnachtsgeschichte. Wir sind noch nicht beim Weihnachtsmann, wir sind erst einen Schritt davor. Und diesen Verkündigungsengel, den zeige ich Ihnen mal. Der taucht nämlich im Lukasevangelium auf. Jetzt muss ich mal eben die Stelle suchen. Ganz kurz warten, bis sich hier das weggeblendet hat. Können Sie nicht sehen, aber ich habe da ein Fenster drüber liegen. Wir sind eben wieder im zweiten Kapitel. Da gehen wir hinein und da wird eben das Jesuskind geboren. Der gesamte Absatz wäre Lukas 2, die Verse 1 bis 21. Den Vers 21 haben wir schon gehört. Aber jetzt geht es um den Verkündigungsengel. Plötzlich, da heißt es nämlich hier auf den Feldern vor Bethlehem, das ist ab Vers 9, die Hirten sind da, und dann heißt es, da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist Christus der Herr. Und das soll euch das als Zeichen dienen, ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Bis dahin erstmal. Gestern Abend in der Sendung DE Verbum direkt mit Till Mackensteier haben wir auch über diesen Satz diskutiert. Es gibt eine merkwürdige Inkongruenz. Dieser Engel, der Verkündigungsengel, verkündet den Hirten vor Bethlehem die Ankunft des gesalbten Gottes, nämlich Christus, der Sohn Gottes. Der Name Jesus fällt hier aus, weil es erstmal um die Funktion geht. Und dann wird auf ein Zeichen verwiesen, nämlich ein Kind in der Krippe. Es wird an dieser Stelle nicht gesagt, dass der Christus dieses Kind in der Krippe ist oder umgekehrt. Das bleibt hier noch offen. An späterer Stelle werden die Hirten beide Aussagen zusammenbringen. Sie eilen nämlich zur Krippe und als, dann heißt es in Vers 7, als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden ist. Die Hirten interpretieren dieses Kind als den Gesalbten. Dieses Kind aber heißt ja, wie wir ein paar Verse weiter hören, das sind Vers hatten wir schon, Jesus. Das heißt, aufgrund der Botschaft des Engels wird dieses Kind, das Jesus heißt, mit dem Gesalbten Gottes identifiziert. Eine Funktion, kein Name. In der Krippe liegt immer noch ein Kind, das Jesus heißt. Aber wir waren bei Martin Luther. Martin Luther nimmt nämlich jetzt diesen Verkündigungsengel, der den Hirten vor den Feldern die frohe Botschaft verkündet, und macht aus ihm einen Verkündigungsengel, dem er ein berühmtes Lied in den Mund dichtet. Vom Himmel hoch, da komm ich her, ich bring euch eine neue Mär. Dieser Verkündigungsengel ist das Christkind. Das Christkind ist eben nicht das Jesuskind, von dem man auch sagen könnte, das Christuskind. Es gibt eine semantische Ähnlichkeit, aber eine funktionale Differenz. In der Krippe liegt ein Kind, das Jesus heißt, das zum Christus, das als Christus erkannt wird. Das Christkind ist der Verkündigungsengel, der von diesem Kind sagt, das ist der Christus, ein Bekenntnisengel. Wenn zu uns das Christkind kommt, das Kind der Christenheit, so könnte man auch sagen, dann wird damit auf uns letzten Endes verwiesen. Wir sind die Christkinder. Wir sind Christkinder deshalb, weil wir uns zu dem Christus bekennen. Das Christkind, das kommt seit Martin Luther, ist eben nicht das Jesuskind, sondern der Verkündigungsengel, der die Verkündigung Jesu ankündigt und deshalb den Kindern Geschenke bringt. Deshalb wird das Christkind auch immer A als Engel dargestellt und B oft in weiblicher Gestalt, weil man sich Engel früher eben oft als ungeschlechtliche Wesen da vorstellte und deswegen oft ein, nicht weil ein Mädchen ungeschlechtlich wäre, sondern weil man diese Fixierung weg von Christus auch holen wollte, wird das Christkind beispielsweise in Nürnberg am Christkindlmarkt ja durch ein Mädchen dargestellt. Es ist nicht, deshalb gar nicht zu verwunderlich, dass gerade vor einigen Tagen auf der Plattform katholisch.de ein Artikel veröffentlicht wurde von Hanna Krever, den lege ich Ihnen in die Shownotes hinein, der überschrieben ist, warum ein männliches Christkind eine Seltenheit ist. Da gibt es nämlich in einem Dorf im Oberbayern jetzt tatsächlich in Ermangelung eines Mädchens, das sich auf diesen Posten als Christin beworben hat, ein männliches Christkind, was eine Ausnahme ist. Das Christkind ist eine weiblich dargestellte Engelfigur und nicht in eins zu setzen mit dem Christuskind, das eigentlich streng genommen eben das Jesuskind ist. Das Christkind geht also auf Martin Luther zurück. Es gibt aber noch eine zweite Figur, die vor allen Dingen in Osteuropa beheimatet war und die sich dann auch durch die Reformation mit dem Nikolausbrauch verbindet. Wir haben also Gegenden, in denen es ursprünglich mal eine Christkindtradition gab. Und es gab Gegenden, die mit einer anderen, sehr, sehr alten Tradition verbunden sind. Die geht auf eine Figur, auf eine mythische Figur namens Väterchen Frost zurück. Ist eine osteuropäische Mythenfigur, also eine Figur, die aus dem Wald kommt. Und wir kennen alle diese Gedichte, die da auch mit entsprechend verbunden sind. Von draus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Das geht auf diesen Väterchen Frost zurück. Und Sie merken schon, diese Gedichte sind sehr, sehr alt. Hoffmann von Fallersleben dichtet 1835 das berühmte Lied »Morgen kommt der Weihnachtsmann«. Warum dieses Datum wichtig ist, werden Sie gleich sehen. Wir haben also eine mythische Figur aus Osteuropa, verbunden mit Väterchen Frost. Wir haben eine religionspolitische Situation, in der die Heiligenverehrung nicht mehr so en vogue war. Aber selbst ein strenger Theologe wie Martin Luther, dem war wohl klar, man kann jetzt nicht den Nikolaus abschaffen und damit den Geschenkebringer gleich mit über Bord gehen lassen, sondern dann muss man das Schenken eben anders organisieren, weil sonst die Kinder sicherlich auf die Barrikaden gegangen wären. Es gibt auf der einen Seite das Christkind als Geschenkebringer, das dann in der Nacht vor dem 25.12. in die Häuser kommt und die Geschenke für die Kinder da lässt. Übrigens mit dem Verweis auf einen Prophetenspruch: Ein Sohn ist uns geboren, ein Kind ist uns geschenkt, aus dem Propheten Jesaja. Und da hat man natürlich die Geschenketradition durchaus gut begründet. Entsprechend. Aber in anderen Gegenden gab es eben diese Figur des Väterchen Frost, der da auch in der dunklen, kalten Jahreszeit durch die Gegend ziehen und ein Trostspender ist. Und der geht jetzt dieser Figur des Nikolaus eine Synthese ein. Der Nikolaus hatte nämlich ursprünglich ein grünes Gewand an, weil grün die Farbe der Bischöfe war. Heute ist es rot. Früher war es grün. Und auch Väterchen Frost und der Weihnachtsmann hat in der frühen Tradition ein grünes Gewand an. Dieser Tradition vermischt sich und es entsteht gerade in calvinistisch geprägten Gebieten eine Vermischung, zum Beispiel in Holland, da wird nämlich plötzlich entsteht der Sinterklaas. Da vermischt sich diese Figur des Weihnachtsmannes mit der sehr traditionellen vertrauten Figur des Nikolaus und der Sinterklaas bringt die Weihnachtsgeschenke. Wohlgemerkt, an Weihnachten eigentlich. In Amerika kennen Sie ihn dann als Santa Claus. Da hat sich der Weihnachtsmann gebildet, der eine Vermischung aus der Väterchen-Frost-Tradition und der Nikolaus-Tradition ist. Jetzt tragen ja die Bischöfe heute auch schon rot. Und das ist sicherlich ein Grund, warum auch der Weihnachtsmann ein rotes Gewand trägt. Es gibt aber noch einen anderen. Und der führt zu einem Missverständnis. Denn natürlich ist so eine mythische Figur, sei es das Christkind, sei es der Weihnachtsmann, ein hervorragender Werbeträger. Vor allen Dingen, weil sie überreligiös funktionieren. Wenn Sie jetzt ein Jesuskind oder eine Krippendarstellung mit Maria und Josef, in die Werbung bringen würden, haben Sie sicherlich sofort Shitstorm at its best. Logisch, da werden sofort wieder religiöse Gefühle in Anschlag gebracht. Da wird etwas verballhornt und was weiß ich was. Also nehmen wir doch Figuren, die nicht zwingend biblisch begründet sind, aber eng mit dem Weihnachtsfest verbunden sind. Und Sie sehen permanent in der Werbung irgendwelche Engelfiguren durchs Bild flitzen, eben das Christkind. Oder der Weihnachtsmann, der mit Ho-Ho-Ho durch die Gegend zieht. Und der hat oft ein rotes Gewand an. Es mag sein, ist ein bisschen polemisch, was ich jetzt sage, dass das durch die rot gewordenen Bischofsfarben insinuiert ist. Muss aber hier ehrlich sein, Anfang des 20. Jahrhunderts trat die braune Brause namens Coca-Cola ihren Siegeszug an. Und die haben unter anderem in der Weihnachtszeit auch mit Santa Claus, mit dem Weihnachtsmann geworben. Und weil die Farbe von Coca-Cola rot ist, hat man sich natürlich gefreut, einen roten Weihnachtsmann vorzufinden, beziehungsweise ihn noch etwas roter zu machen. Jetzt kommt aber das große Aber. Die Mär, die auch von vermeintlich renommierten Brauchtumsforschern aus dem Rheinland immer wieder aktualisiert wird. Der Weihnachtsmann sei eine Erfindung von Coca-Cola, die ist nachweislich, schlicht und ergreifend falsch. Warum? Weil Hoffmann von Fallersleben 1835 eben jenen Weihnachtsmann als Geschenkebringer schon besingt. Da war die braune Brause noch nicht mal als Idee geboren. Das ist Ende des 19. Jahrhunderts, wo die aufkommt. Der Weihnachtsmann ist viel, viel älter. Und bei allem Verständnis dafür, dass man Konsumkritik übt, wobei ich mich ehrlich gesagt frage, stellen Sie sich mal ein Weihnachtsfest ohne Geschenke vor. Wollen Sie doch auch nicht, ganz ehrlich. Also vielleicht sollten wir uns als Kirchenleute da einfach auch mal entspannen und den Leuten ihre Freude gönnen und mit ihnen feiern. Denn wir feiern doch an Weihnachten das größte aller Geschenke, das Philipperhymnus. Dieser Jesus nicht an seiner Gottheit festhält, sondern sich uns ganz schenkt. Ja, mein Gott, dann sollen doch die Leute untereinander auch Geschenke machen und sich freuen. Ist doch alles letzten Endes ein Rest des Christentums, gerade auch bei jenen, die völlig atheistisch sind. Ich kenne keinen Atheisten hier in Wuppertal, der Gott bis ins Tiefste seiner Existenz leugnet, der nicht an Weihnachten seinen Liebsten Geschenke machen würde. Also ein Rest Christentum ist selbst bei denen vorhanden. Wollen wir doch mal den positiven Aspekt da drin sehen. Vor allen Dingen meine ich, sollten wir diesen merkwürdigen, ich sage mal bewusst, Hass aufgeben auf so Figuren wie den Weihnachtsmann und die in eine unsinnige Konkurrenz zum Nikolaus bringen. Liebe Leute, Nikolaus, 6.12. Weihnachtsmann, 25.12. Bei wem der Nikolaus zu Weihnachten kommt, der hat doch irgendwie die Adventskerzen falsch angezündet oder den Wachs inhaliert oder so etwas. Der Nikolaus ist zuständig für den 6.12. Der Weihnachtsmann, so man denn an ihn glaubt, der 25.12. Wenn der Nikolaus seine Arbeit getan hat, hängt er seine Mütze, seine phrygische, an den Haken. Und der Weihnachtsmann nimmt sich eben jene phrygische Mütze, in Rot gefärbt, und nimmt seine Arbeit für den 25.12. auf. Das sind zwei Brüder im Geiste. Und als Geschwisterchen kommt noch das Christkind hinzu. Protestanten haben damit eine gute Lösung gefunden, der heiligen Verehrung ein Schnippchen zu schlagen, ohne die schöne Tradition des Kinderbeschenkens damit zu brechen. Kinder aus katholischen Familien haben das Glück, dass sie an den Nikolaus und den Weihnachtsmann glauben können. Oder das Christkind. Die bekommen zweimal Geschenke im Jahr. Sie sehen mein ironisches Lächeln. Es lohnt sich durchaus, zumindest wenn man Kind ist, katholisch zu sein. Wir können uns also eigentlich ganz entspannt zurücklegen und ich verstehe diesen ganzen Streit um weihnachtsmannfreie Zonen, dieses ewige Aufwärmen, den Weihnachtsmann gäbe es doch gar nicht, der nur der einzig wahre Nikolaus sei da. Ich verstehe diesen ganzen kulturpessimistischen Kampf nicht. Ich verstehe ihn vor allen Dingen deshalb nicht, weil diese mythischen Figuren durchaus wichtig sind. Denn wir haben ja noch weitere Figuren, die da eine Rolle spielen, bevor wir auf den religionspädagogischen Aspekt eingehen, wo die auch eine wichtige Rolle nach meinem Dafürhalten spielen. Wir kennen ja die Dreikönigstradition. Anfang des Jahres, um den 6. Januar herum, dem Epiphaniefest, dem Dreikönigsfest, ziehen ja auch bei uns Kinder als drei Könige verkleidet durch die Gegend. In der Bibel ist gar nicht von Königen die Rede, auch nicht von dreien. Da kommen sogenannte Magoi, so heißt es auf Griechisch. Damit wird im Griechischen eine Funktion wiedergegeben, die im Persischen Maga heißt. Und die Maga waren eine Priesterkaste, die auf den Zikkurat in Persien die Gestirne beobachteten, um damit gewissermaßen die Erntezeiten vorherzusagen. Das waren also gelehrte Leute, die auch mit der Astronomie entsprechend bewandert waren. Und ich sage immer mit einem Bitte, fetten Augenzwinkern, die Priester damals waren noch richtig zu was nützte, die hatten nämlich Alltagsbedeutung, weil die sagten, jetzt, was die Plejaden sind gerade aufgegangen, jetzt ist Zeit, die Aussaat vorzunehmen. Hatten also eine hohe Alltagsrelevanz. Wir hatten aber eben die Sterne beobachtet und wir wissen ja durchaus, dass im Umfeld der historischen Geburt Jesu eine Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn sich ereignet haben muss. Ist ja eine Möglichkeit, den Stern von Bethlehem zu erklären. Eine andere wäre ein Komet. Ich halte die mit Jupiter und Saturn für wahrscheinlicher, dass die da im Hintergrund steht. Und wir hatten just eine solche Konjunktion gerade auch vor 2 Jahren. Da konnte man die nämlich beobachten, wie am Westhimmel Jupiter und Saturn sehr, sehr nahe kamen. Lustigerweise auch um diese Zeit herum. Und deswegen machen die sich auf den Weg. Wie kommt man auf die Dreizahl? Weil die drei Geschenke bringen: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Können aber auch nur zwei gewesen sein, können aber auch fünf gewesen sein. Man weiß es gar nicht. Faktisch aber waren es persische Priester. Es waren keine Könige in dem Sinne. Aber wir machen Könige daraus, weil es einfach schön ist, dass Kinder als Könige verkleidet Anfang Januar durch die Gegend ziehen, um dort den Segen in die Häuser zu bringen und auch Gutes einzusammeln für Kinder, denen es nicht so nicht so gut geht wie uns. Es gibt aber noch andere mythische Figuren in anderen Ländern. Ich erinnere alleine an La Befana in Italien, die Geschenkebringerin, die die Geschenke nicht wie das Christkind, nicht wie der Weihnachtsmann am 25.12. bringt, sondern La Befana, die gute Hexe, die heißt auch Befana von Epiphanie, am 6. Januar. Das ist auch in Spanien. Da ist es das Del Rey-Fest, wo man die Geschenke bringt. Sie merken, diese Dinge haben auch eine hohe traditionelle Komponente, die kulturgeschichtlich, je nach der Region, aus der man kommt, anders geprägt sind. Das heißt, die Geschenke werden gar nicht immer am 25.12. gebracht. Früher wurden sie am 6.12. durch den Nikolaus bei uns gebracht. In anderen Ländern ist das Geschenkebringen mit dem Beschenken der heiligen Familie durch die persischen Priester verbunden. Allein aus diesem Grund sage ich, liebe Freundinnen und Freunde der Glaubensinformation, entspannen Sie sich einfach. Freuen Sie sich, dass die Kinder an Weihnachten leuchtende Augen haben. Und ob die Kinder nun halt an den Weihnachtsmann glauben, an das Christkind oder ob sie schon entdeckt haben, der Weihnachtsmann heißt Papa und das Christkind heißt Mama. Und damit sind wir bei einem wichtigen anderen Thema. Kinder brauchen nämlich solche mythischen Figuren. Und es ist nachgerade unverantwortlich, möchte ich fast sagen, da immer wieder ein solches Fass aufzumachen, das ja noch deshalb unsinnig ist, weil es gar keine konkurrierenden Gestalten sind. Der Nikolaus kommt halt nicht am 5.12. Der war am 6.12., ist er schon fertig und wartet wieder ein Jahr, bis er wieder auftreten kann. Entwicklungspsychologisch sind solche mystischen Figurenwelten für Kinder nachgerade bedeutsam, denn Kinder durchlaufen in ihrer entwicklungspsychologischen Phase eine sogenannte magische Phase, in der die Welt geheimnisvoll ist, in der mythische Figuren eine wichtige Rolle spielen, auch für die Ordnung der Welt. Und irgendwann kommen diese Kinder in die Lage und dekonstruieren diese mythischen Figuren. Das passiert bei dem einen Kind mit 8, 9 Jahren, bei anderen Kindern mit 11, 12 Jahren. Meine Kinder, Sie wissen, ich habe zwei behinderte Kinder von meiner Frau adoptiert. Das sind keine Kinder mehr, die sind 26 und 30 Jahre alt. Und weil es eben Kinder mit Down-Syndrom sind, einer geistigen Behinderung, die glauben, na, ich weiß nicht, ob sie noch ans Christkind glauben, aber die freuen sich darauf, dass das Christkind kommt, beziehungsweise mein Sohn sagt interessanterweise Menschenkind. Soll ich Ihnen das nehmen? Warum erzähle ich das? Es hat in England gerade jüngst einen Vorfall gegeben, wo ein Priester in eine Grundschulklasse gegangen ist. Und es heißt nach den Berichten, die von dort aus berichtet werden, dass dort 10-, 11-jährige Kinder gewesen sei. Und dieser Priester sei hingegangen und habe den Kindern gesagt, es würde jetzt nun mal langsam an der Zeit, man sei im 6. Schuljahr, dass man diesen Glauben an den Weihnachtsmann, an Sinterklaas aufgeben müsse. Und man müsste doch jetzt mal zur Kenntnis nehmen, dass Mama und Papa die Geschenke bringen. Riesenskandal, Eltern in Aufruhr, Kinder traurig und so weiter und so weiter. Und auch hier habe ich Artikel gelesen, Blogeinträge, die sich darüber beschweren, dass dieser Priester von seinem Bistum zurückgerufen sei, dass man sich überhaupt darüber beschwert, der habe doch Gutes getan. Liebe Freundinnen und Freunde, ganz ehrlich, was wäre, ich gebe zu, ich spekuliere, wenn es sich dabei um eine Klasse handelte, in der eben auch Kinder sind, die mental verzögert sind, die eben nicht auf dem Stand von normalen 11-Jährigen sind, 11-, 12-Jährigen sind. Was ist übrigens mit dem Recht der Eltern? Steht es uns an, Dinge einfach zu dekonstruieren, weil wir im Klugscheißermodus, im katholischen Klugscheißermodus unterwegs sind? Nicht jeder Klugscheißer ist auch ein Besserwisser. Welche Notwendigkeit besteht es da, mit aufklärerischer Haltung vorzugehen und zu sagen, ich sag euch jetzt mal, was Wahrheit ist? Macht die Kirche bei anderen Dingen doch sonst auch nicht, wenn es ums Ganze geht. Warum kann man nicht einfach warten, bis in der Adoleszenz die Phase der Dekonstruierung von selbst kommt? Und jetzt wäre die Notwendigkeit, Antworten zu geben. Und da scheitern wir als Kirche permanent. Denn in der Phase der Adoleszenz, wenn die Phase der Dekonstruktion kommt, wird ja nicht nur der Weihnachtsmann hinterfragt, wird nicht nur das Christkind hinterfragt. Es wird auch hinterfragt, ist diese Welt überhaupt in 7 Tagen gemacht worden? Was heißt es denn, wenn wir von Schöpfung reden? Darwin erzählt doch von der Evolution und. Welche Antworten geben wir denn dann? Es ist notwendig, dass man in der Entwicklung diese Phase der Mystik durchläuft und da spielen solche mystischen Figuren wie der Weihnachtsmann, wie der Nikolaus, wie das Christkind, wie La Befana in Italien und so weiter eine durchaus wichtige Rolle, weil sie den Sensus schafft. Nicht nur das Sichtbare zählt, sondern es gibt auch etwas, was über das rein Sichtbare hinausgeht. Entwicklungspsychologisch ist das eine wichtige Phase. Ich habe das selber erlebt. In jungen Pastoralreferentenjahren habe ich oft den Nikolaus gegeben in Kindergärten oder Kindertagesstätten. Und damals war es total modern, dass man sich vor den Kindern erst anzog als Nikolaus und das dann noch erklärte. Das ist der Stab, das ist die Albe, das ist die Mitra. Und es passierte jedes Mal, also erstmal war das merkwürdig für die Kinder, das heißt, der Zauber, der eigentliche Zauber, es klopft an der Tür und da kommt der Nikolaus und der war weg, den hatten wir zerstört. Wenn ich dann aber die Gewänder angelegt hatte, war ich gar nicht mehr die Privat, sondern ich war dann plötzlich der Nikolaus. Also diese Dekonstruktion, die man da wollte, auch wieder im Klugscheißermodus, hat so A nicht funktioniert und man hat doch etwas Wesentliches, das eigentliche Geheimnis kaputt gemacht, was wichtig gewesen wäre. Da ist man Gott sei Dank weitestgehend wieder von weg. Aber wir sollten einfach warten, bis die Kinder die Lust am Entdecken des Geheimnisses von selbst haben und sollten dann bereitstehen, um Antworten zu geben. Wir müssen den Mantel des Geheimnisses nicht wegreißen. Das werden die Kinder alleine schon machen. Kinder brauchen uns als Erwachsene, als Wegbegleiter. Und wer bin ich zu sagen, das Kind meines Nachbarn läuft aber schon, was völlig absurd ist, mit 6 Monaten und du läufst jetzt auch. Es wird irgendwann laufen, wenn es zumindest an dieser Stelle gesund ist. Ein Kind wird irgendwann zu sprechen anfangen, wenn kein Defekt vorliegt. Ein Kind wird die Welt entdecken und braucht uns dann, um die richtigen Antworten zu geben. Stehen wir dann bereit und haben Antworten? Oder sind wir nur Klugscheißer, die meinen, wir müssen den Kindern jetzt eine Wahrheit sagen, die wir oft selbst genug gar nicht so verstanden haben, wenn wir zum Beispiel behaupten, das sei ja nur eine Werbefigur? Warum macht man das? Warum lässt man den Kindern nicht die Freude, um dann, wenn es mal die Frage kommt, woher kommt diese Figur eigentlich und warum riecht der Weihnachtsmann nach Papas Rabierwasser? Wenn diese Frage kommt, kann man sie doch beantworten. Und dann sollte man sie beantworten. Und vorher sollte man das Geheimnis einfach im Raum stehen lassen, weil es eine wichtige Funktion für die Entwicklung des mystischen Bewusstseins hat. Eine zu frühe Dekonstruktion kann schädlich sein, weil es den Kindern die Möglichkeit der Entwicklung eines Sinns, der über das rein Sichtbare hinausweist, nimmt. Und jetzt einfach hinzugehen und sagen, mit 11 muss man doch soweit sein. Ganz ehrlich, dazu müssten wir genau wissen, um welche Kinder hat es sich gehandelt? Und wenn es sich um normalbegabte Kinder handelt, müsste man vorher mal mit den Eltern sprechen. Wie gehen die damit um? Denn es gibt immer noch ein elterliches Recht der Erziehung, das man nicht so einfach außer Kraft setzen kann. Was so oder so aber immer gilt. Und was selbst im Erwachsenenalter ja plötzlich wieder aktiviert wird, wenn Liebende zum Beispiel untereinander das Christkind oder den Weihnachts geben und sich sogar verkleiden. Wieso gibt es auf den Weihnachtsmärkten so viele erwachsene Leute mit einer Zipfelmütze, die da rumrennen? Scheint doch irgendeinen spaßigen Reiz zu haben. Dann hat das doch immer noch etwas damit zu tun, dass diese Figuren alle, seien es La Befana, seien es die drei Könige, sei es das Christkind, sei es der Nikolaus, sei es der Weihnachtsmann, immer Überbringer einer frohen Botschaft sind, haltet Frieden, seid einig untereinander und als Christ fügen wir hinzu, Jesus ist geboren, den wir als den Christus verehren. Diese Figur des Verkünders heißt ja schon in der Schrift, wenn wir in den Hebräerbrief schauen, wo es heißt, viele haben, ohne es zu wissen, einen Engel beherbergt. Viele haben, ohne es zu wissen, einen Engel beherbergt. Engel heißt auf Hebräisch Malak. Und diese Engelfigur Malak im Alten Testament ist oft eben gar keine Figur, die eine Gestalt hat. Die Malakot im Alten Testament kommen oft nur in Form einer Stimme daher. Die Hagar, die Mutter Ismaels, des erstgeborenen Sohnes Abrahams, die Magd, die diesen Ismael zur Welt bringt, wird ja in die Wüste geschickt und ihr begegnet dort ein Malak. Und was dieser Malak ihr sagt, da schauen wir mal in das Buch Genesis. Muss ich wieder eben kurz aufrufen. Da sind wir im 16. Kapitel. Und da geht es um den Vers 8. Und da stellt ihr der Engel nämlich eine wichtige Frage. Also er, der Malak, der Engel, er sprach, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Woher kommst du und wohin gehst du? Das sind doch angeblich die beiden großen Fragen, die alle Menschen beschäftigen. Okay, seit Jan Loffet wissen wir, nein, sie beschäftigen nicht alle Menschen. Und vielleicht beschäftigen sie nicht alle Menschen, weil wir vermeintlich Rechtgläubigen unsere Aufmerksamkeit auf den Kampf um mythische Figuren verlegt haben, die wir gerne schon vor Kinderaugen dekonstruieren und so schon mit die Frage auch erledigen, diese Frage, woher kommst du und wohin gehst du, überhaupt zu stellen. Ich glaube, viele von uns Rechtgläubigen sollten den eigentlichen Charakter der Adventszeit reaktivieren, der ist nämlich eine Bußzeit, in uns gehen und zu fragen, wollen wir den Menschen, wollen wir den Kindern, wollen wir den großen, kleinen und den halbstarken diese Freude wirklich nehmen oder wollen wir uns nicht an ihre Seite stellen und sagen, freut euch. Noch einmal sage ich, freut euch. Wir feiern Weihnachten. Jesus ist geboren, den wir als Christus verehren. Verachtet also die mystischen Begleiter nicht, die vor allem die Kinder an die Krippe führen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen in diesem Jahr frohe Weihnachten. Ob Sie nun an den Weihnachtsmann glauben oder nicht, wenn Sie für andere zum Christkind werden, als Kind von Christen, dann wäre doch schon viel gewonnen. Die nächste Glaubensinformation werden wir hier am 8. Januar im Jahr des Herrn 2025 haben. Dann haben wir die Weihnachtszeit quasi schon hinter uns oder fast schon hinter uns. Wir gehen ins neue Jahr und der Jahreswechsel ist ja für viele von uns damit verbunden, dass man sich Vorsätze nimmt fürs neue Jahr, die oft meistens den Tagesanbruch nicht überleben. Also Neujahr morgens sind die meisten Vorsätze schon Windhauch und genau das wird das Thema des 8. Januar sein. Windhauch, alles Windhauch, Qohelet, der biblische Skeptiker. Bis dahin, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Wo auch immer Sie sich befinden, Shalom al Yisrael, Frieden über Israel. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!